Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Montag ist Donald Trump wieder Präsident der USA. Das hat nicht nur weitreichende Konsequenzen für die Vereinigten Staaten selbst, sondern auch für Europa. Während Trump mit wirtschaftlichen Einschränkungen droht, mischt sein Großspender Elon Musk die europäische Politik auf. Wir sprechen heute darüber, wie Trump und Musk versuchen, Europa zu destabilisieren. Darüber, wie gut Europa dagegen gerüstet ist und wie die Ära Trump das Staatenbündnis verändern wird. Thomas Mayer, du bist Europakorrespondent für den Standard, befindest dich aktuell in Straßburg. Seit Montag ist Donald Trump jetzt also wieder US-Präsident, eine Position, ein Amt, das auch enorm wichtig für Europa ist. Deshalb vielleicht eingangs mal die Frage, wie steht denn Trump eigentlich zu Europa? Wie sieht er die europäischen Staaten?
Ich glaube, da kann man eine ganz klare Antwort geben und das ist nicht mal zugespitzt. Donald Trump ist jemand, der sich mit niemand auf der Welt auf Augenhöhe sieht. Das entspricht nicht seiner Selbsteinschätzung. Er sieht sich als jemand, der prinzipiell stärker überlegen sein will. Das ist sein Charakterzug. Deswegen hat er ja auch seinen Slogan wiederholt bei der Wiederwahl, Make America Great Again. Er will dominieren, er will bestimmen, was in dieser Welt passiert. Und das ist natürlich nicht nur für den Rest der Welt, sondern auch für Europa sein Zugang. Und das gilt auch für uns, wenn wir uns darauf einstellen, uns Europäer, wie wir in den nächsten 4 Jahren mit einem US-Präsidenten Trump umgehen wollen. Sein Ziel ist es nicht, Europa, das gemeinsame Europa zu stärken. Sein Ziel ist es, Amerika stärker zu machen und eben dabei auch Europa zu schwächen, wenn das notwendig ist. Wobei er natürlich Interesse haben muss, dass Europa als starker Wirtschaftspartner erhalten bleibt. Warum betone ich das gleich am Anfang? Es gibt zwischen den USA und den europäischen Ländern der Europäischen Union einfach sehr enge Verflechtungen. Einerseits auf dem wirtschaftlichen Gebiet. Die beiden Kontinente, muss man fast sagen, sind eng miteinander verflochten. Sie haben ein Handelsvolumen von 1,4 Billionen Euro. Das sind 14.000 Milliarden Euro. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich seit fast 100 Jahren in der Zwischenzeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine Sicherheitspartnerschaft, eine transatlantische Partnerschaft in der NATO. Die ist natürlich nicht nur einseitig, sondern die ist für beide Seiten wichtig, wie wir spätestens zum Beispiel seit dem Afghanistan-Einsatz wissen, ja, wo die Europäer mit den USA gemeinsam gekämpft haben. Und diese beiden Dinge verklammern Europa und Amerika sehr stark. Und deswegen muss man auch diese vollmundigen Aussagen von Trump realistisch sehen, ein bisschen relativieren, so brutal sie im ersten Moment auch klingen mögen.
Jetzt waren ja am Montag bei der Angelobung auch Gäste aus Europa anwesend. Wer war denn da genau eingeladen?
Sicherlich eingeladen war die italienische Premierministerin Giorgia Meloni. Man hat sie auch gesehen. Viktor Orban sagt selbst, dass er eingeladen war, aber interessanterweise war er nicht anwesend. Es war von den europäischen Regierungschefs und auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder Ratspräsident Antonio Costa waren nicht in Washington. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Das ist eine Amtseinführung eines amerikanischen Präsidenten, bei der in der Regel die europäischen Regierungen durch die Botschafter in Washington vertreten sind. Und nachdem die Angelobung ja im Kapitol in Innenräumen stattgefunden hat, waren die Plätze auch sehr begrenzt. Um das nur nebenbei zu bemerken, Österreich war vertreten durch die FPÖ-Politikerin Susanne Fürst. Sie hat das ja auch stolz verbreitet, wen sie getroffen hat. Sie war allerdings bei der Amtseinführung selbst im Saal, soweit ich das gesehen habe, nicht anwesend.
Meloni, Orban, in Österreich die FPÖ. Was sagt uns denn das darüber, mit wem Trump in Europa zusammenarbeiten möchte oder wie er sich die Zusammenarbeit vorstellt?
Es ist ja nicht so, dass wir keine Erfahrung hätten oder kein Wissen über die Zusammenarbeit mit Donald Trump. Er war ja schon einmal US-Präsident, das ist zwar lange her, viele haben vergessen, wie das damals gelaufen ist. Es war nicht viel anders als heute. Auch damals hat Trump gedroht, er hat höhere Beiträge in der NATO verlangt und. Er hat Zölle gegen die Europäer verhängt. Also es gibt einen Erfahrungsschatz, wie man mit dem neuen, alten US-Präsidenten umgeht. Sein Stil ist ruppig und aggressiv, das wissen wir. Und es ist kein Neuland, wie man damit umgeht. Ich erinnere nur zum Beispiel Beispiel an den NATO-Gipfel, ich glaube es war 2018, als Donald Trump die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ganz besonders und auch öffentlich angegriffen hat. Damals hat man noch über eine Erhöhung der NATO-Beiträge auf 2% oder mehr gedrängt. Das ist jetzt 6 Jahre her. In der Zwischenzeit ist Trump, wie wir wissen, schon bei 5%. Also er ist bereit, immer noch eines draufzulegen. Trump handelt als Politiker, wie er auch als Geschäftsmann war. Er will Deals machen. Ja? Er geht in Verhandlungen mit Maximalforderungen. Er haut einmal zunächst auf den Tisch, er droht. Ja? Auch, weil er sein Gegenüber herausfordern will. Er will am Ende was erreichen. Wie reagiert man darauf? Ich bin ja, wie erwähnt, gerade im Europäischen Parlament. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gerade eine Rede gehalten, wo sie umrissen hat, wie man sich das vorstellen muss. Die grundsätzliche Regel ist, realistisch sein, pragmatisch sein, sich nicht provozieren lassen. Auch sie hat darauf hingewiesen, wie wichtig die Handelsbeziehungen für beide Seiten sind. Es ist ja nicht so, dass die Europäer ganz von den USA abhängig sind, es ist auch umgekehrt so. Die USA hat eine sehr große negative Handelsbilanz, ich glaube 150 Milliarden Euro, ja, importieren die Amerikaner mehr als die Europäer. Und das ist eigentlich der Punkt, der Donald Trump ganz besonders stört, deswegen droht er auch mit Zöllen. Also, was ich damit sagen will, das heißt, es gibt Verhandlungsmasse. Man kann also in einem Give and Take über diese Dinge sprechen. Das hat auch die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in der USA-Debatte zu Beginn dieser Plenarwoche gesagt, pragmatisch handeln, Emotionen runterkühlen, sich nicht auf eine Konfrontation einlassen, sondern ganz im Gegenteil, man wird einander brauchen, Stichwort Ukraine-Krieg, und wird also versuchen, mit Trump, so gut es eben geht, auch wieder in eine sozusagen vernünftige Position zu kommen.
Mhm. Die Frage, die sich manche vielleicht stellen, ist, mit wem wird denn Trump dann sprechen, wenn es soweit ist? Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt aus österreichischer Perspektive anschauen, es wurde Herbert Kickl eingeladen, beziehungsweise die FPÖ. In Deutschland wurde, glaube ich, Alice Weidel eingeladen. Die regieren ja beide, zumindest noch nicht. Ist das so die Zukunft, dass Trump sich eher die Personen raussucht, mit denen er sprechen möchte, die ihm eher wohlgesinnt sind? Anstatt jetzt offizielle Regierungsmitglieder?
Also, dass er rechte europäische Politiker vorgeladen hat, auch im Wahlkampf, das hat eher symbolischen Charakter. Das Gegenüber für die US-Regierung, der ja der Präsident vorsteht, sind natürlich Regierungen. Er wird also natürlich mit europäischen Regierungen, auch mit der Europäischen Union verhandeln, wenn auch nicht persönlich, ja, aber eben über seine Minister, über verschiedene Mittelsleute. Aber trotzdem ist wichtig zu sagen, was hat Trump bereits am ersten Amtstag gemacht bzw. angekündigt? Er hat den Austritt aus der WTO angekündigt. Er hat die Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens angekündigt. Seine Ablehnung gegen die WTO ist bekannt aus seiner ersten Amtszeit. Das heißt, Trump legt sehr wenig Wert und er ist sogar ein Gegner von multinationaler Zusammenarbeit. Er setzt auf das Bilaterale. Das ist auch der Grund, warum die Europäische Union als Gemeinschaft ihm eher ein Dorn im Auge ist. Auch weil die Gemeinschaft als Gesamtes natürlich mächtig ist. Anders als die einzelnen Mitgliedstaaten, was er ohne Zweifel tut, und da ist Viktor Orban ja ein gutes Beispiel mit Ungarn, er setzt auf direkte Verhandlungen mit den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten, weil das gibt ihm natürlich auch die Möglichkeit, noch mehr Druck auszuüben und die Europäer auch ein bisschen auseinanderzutreiben, was zur Folge hat, dass die Gemeinschaft natürlich dadurch geschwächt wird. Also darauf, glaube ich, muss man sich, so wie auch in seiner ersten Amtszeit, einstellen.
Jetzt spielt natürlich auch der amerikanische Außenminister eine Rolle, wenn es um die Beziehungen zu Europa geht. Da hat Trump sich für Marco Rubio entschieden. Vielleicht kannst du uns zu ihm kurz erzählen, wer ist denn er und wie steht er zu Europa?
Vielleicht als erster Satz vom Gesamtbild her, die große Veränderung wird sein, Anthony Blinken war ein in Europa erzogener US-Außenminister. Er ist in Paris aufgrund familiärer Umstände zur Schule gegangen. Er hat perfekt Französisch gesprochen. Er hatte viel Ahnung von Europa und was der Hintergrund Europas ist. Das Gleiche gilt auch für den nun Ex-Präsidenten Joe Biden, ja, der mit seiner irischen Herkunft auch immer sich sehr für Europa interessiert hat, ein Profi auf diesem Gebiet. Jetzt haben wir einen, wie schon gesagt, einen US-Präsidenten Trump, der zwar auch europäische Wurzeln hat, aber Europa eher als Gegner sieht in einer Konfrontation. Von Marco Rubio weiß man wenig, was er mit Europa anfangen kann. Aber er gilt unter den Ministern, die Trump ins Amt gebracht hat, als ein Profi. Also nicht einer dieser sachlich völlig unbeleckten Figuren, sondern er war der Gouverneur von Florida, er ist ein Profi in seinem Gebiet, er ist, man könnte so sagen, ein Republikaner alten Schlags. Er sieht China als den schärfsten und härtesten und wichtigsten Gegner der USA. Er ist natürlich kein Freund Russlands. Und allein da, glaube ich, daraus kann man ableiten, er wird nicht gegen die Europäer aktiv aufstehen. Er wird nicht die transatlantische Partnerschaft in Frage stellen. Aber es gilt natürlich für ihn wie für alle anderen Minister der Trump-Administration, Diener seines Herrn, also Donald Trumps zu sein. Und es kann, glaube ich, kein Zweifel bestehen, dass Donald Trump selbst die Weltpolitik machen wird und bestimmen wird, was seine Minister zu vertreten haben oder nicht. Und das gilt selbstverständlich und an erster Stelle für den amerikanischen Außenminister.
Diener seines Herrn, das bringt uns gleich noch zu einer zweiten Person, wobei man da nicht unbedingt weiß, wer wessen Diener ist. Elon Musk, der hat sich ja in den letzten Monaten immer wieder mal auch in europäische Politik eingemischt. Er ist einer der engsten Vertrauten Donald Trumps, unterstützt jetzt auch die AfD in Deutschland, zwischenzeitlich auch den britischen Rechtsextremen Nigel Farage. Wieso mischt er hier mit? Wie ist das einzuordnen?
Das ist eine interessante Frage. An Elon Musk scheiden sich die Geister. Die einen halten ihn überhaupt für verrückt und drogensüchtig, die anderen halten ihn gar politisch für einen Rechtsextremen. Ja, wir hatten ja seit der Angelobung eine sehr seltsame Debatte über einen angeblichen Hitlergruß, der von manchen eindeutig so gesehen wird. Andere sagen, das ist ein vollkommener Unsinn. Ich denke, dass beides übertrieben ist. Elon Musk ist ein superreicher Unternehmer. Wenn man auf seine Biografie schaut, er hat viele Dinge gemacht, die eigentlich bahnbrechend oder wegbereitend waren. Er hat vor fast 30 Jahren PayPal gegründet, ein Zahlungssystem, also ein ganz wichtiges Dienstleistungsunternehmen in der damals erst so richtig in Fahrt gekommenen Digitalisierung. Er hat die Produktion von Elektroautos mit der Firma Tesla, die er übernommen hat, angeschoben. Er hat SpaceX gegründet, ja, und hat damit sozusagen auf privater Basis ein Raketenprogramm, für das eigentlich jahrzehntelang die NASA gestanden ist, angeworfen. Und er hat in den letzten Jahren quasi das Satellitengeschäft der Welt mit seiner Firma Starlink übernommen. Also gegen die Sowjets, gegen die Franzosen mit ihrem Ariane-Projekt, also die Europäer, und auch gegen die NASA. Also er ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Er ist einfach ein erfolgreicher Typ. Und ich denke, Geld hat er genug. Jetzt sucht er offenbar den nächsten Kick. Er begibt sich ins Zentrum der Macht. Es wird interessant sein, wie diese beiden extremen Figuren, ich sage das mal nicht politisch, aber ich meine als Persönlichkeiten, Donald Trump und Elon Musk in den nächsten Monaten funktionieren. Es gibt viele Leute, die sagen, es wird nicht lange dauern und sie werden sich zerkrachen, weil sie beide Super-Egos haben und einfach nicht sich unterordnen können. Und das gilt natürlich in dem Fall für Elon Musk. Und er sucht sich dann vielleicht ein neues, unter Anführungszeichen, Hobby. Aber ich würde sagen, Elon Musk ist genauso wie Donald Trump ein beinharter Geschäftsmann. Da geht es auch um zukünftige Projekte, da geht es um sehr viel Geld. Und wenn jemand einen so direkten Bezug zu einem US-Präsidenten bekommt, dann ist es eigentlich nicht überraschend, dass er diesen Weg auch wählt. Ja, es wäre eigentlich für mich überraschend, wenn Musk sagen würde, nein, ich nehme diese Einladung Trumps nicht an. Ja, ich bleibe auf Distanz.
Dann schauen wir uns vielleicht den Punkt Verteidigung an. Die USA sind da ja bisher ein wichtiger Partner Europas. Trump fordert jetzt von den NATO-Staaten, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Wie gefährlich ist denn das, wenn die USA hier jetzt nicht mehr so verlässlich wie früher vielleicht sind?
Also grundsätzlich kann man sagen, ist es immer schlecht für die Europäer, wenn die Amerikaner sagen, wir sind nicht mehr bereit, für ihre Sicherheit zu sorgen. Das ist ein Modell innerhalb der NATO, das gleich nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat und funktioniert hat. Man muss aber einschränkend dazu sagen, ich habe das schon vorher erwähnt, Trump hat das nicht erfunden. Auch bereits Barack Obama hat als US-Präsident immer wieder angekündigt, dass die Europäer danach trachten müssen, selbst mehr für ihre Verteidigung zu tun, weil die amerikanischen Interessen sich vom Transatlantischen hin nach Asien in den indoasiatischen Bereich verschoben haben. China ist der neue große Gegner der USA. Das heißt, die strategischen Interessen der USA haben sich verschoben. Und daraus ergibt sich automatisch, dass das militärische Engagement der USA in Europa nicht so groß sein kann. Dieser Vorgang läuft ja und es gibt eine Beschlusslage dazu in der NATO. Man hat sich ja schon vor 10 Jahren darauf geeinigt, dass die Europäer 2% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben sollen. Dann hat man vor 1,5 Jahren, bald 2 Jahren beim NATO-Gipfel in Vilnius mindestens 2% vereinbart. Das ist beschlossen, das muss man nicht erst in Diskussion bringen. Und jetzt kommt Trump und sagt, nein, nicht mindestens 2%, 5% sollen die Europäer bezahlen. Das heißt, man sieht schon an dieser Entwicklung, er will einfach den Druck erhöhen. Die Europäer wollten das lange nicht sehen, denke ich. Aber es ist ganz klar, dass das jetzt erkannt ist als eines der ganz großen Probleme und Schwächen der Europäer. Es hat übrigens auch im Europäischen Parlament diese Woche der neue ständige Ratspräsident Antonio Costa sich dazu geäußert. Es wird am 3. Februar einen außerordentlichen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs geben. Klammer auf, es wird interessant sein, ob Österreich dann schon von neuen Bundeskanzler Kickl vertreten sein wird. Klammer zu. Und worum wird es bei diesem Gipfel gehen? Es wird gehen um die Militärindustrie, um die Aufrüstung Europas, um die gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Costa hat darauf hingewiesen, dass alles das, was dazu schon beschlossen ist, und das heißt solidarisches Handeln, auch umgesetzt werden soll in den nächsten Jahren. Und ich verweise wieder auf Österreich. Österreich wird sich entscheiden müssen, welche Rolle es dabei spielt. Es wird nicht mehr reichen zu sagen, wir haben mit all dem nichts zu tun. Also ich will damit sagen, das wird für die Europäer auch finanziell eine große Belastung werden, was immer Trump sagt. Wichtiger ist, was die Europäer selber tun. Und über all dem steht natürlich der Krieg in der Ukraine und wie das weitergeht, weil das nicht nur für die Wirtschaft, für die Gesellschaft eine Belastung ist, sondern auch natürlich für die Armeen und für die ganze Rüstungsindustrie und die Bewaffnung und so weiter. Also das ist ein riesiger Komplex, der natürlich besonders wichtig ist neben allen anderen Dingen. Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Viel gefährlicher wäre es, wenn tatsächlich ein bewaffneter Konflikt um Taiwan ausbrechen würde. Dann, glaube ich, müsste man wirklich damit rechnen, dass die Amerikaner sich entscheiden müssen, wo sie ihre Truppen hinschicken, wo sie kämpfen, wo sie Stärke zeigen. Und das würde natürlich Europa dann noch mehr belasten. Diesen Zusammenhang muss man ganz klar sehen. Und Europa ist ein bisschen eingeklemmt zwischen den USA auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite und natürlich China auf der anderen Seite sozusagen des asiatischen Kontinents.
Stichwort finanzielle Belastungen. Du hast die Zölle schon angesprochen und hast auch gesagt, die USA und Europa sind wirtschaftlich eng miteinander verflochten. Was würde das denn für Österreich zum Beispiel bedeuten, solche Zölle? Gerade hierzulande sind wir wirtschaftlich eh schon angeschlagen.
Die einfache Antwort ist nichts Gutes. Die österreichische Industrie ist eine hochspezialisierte, hocheffiziente im Vergleich ausgebildeter Wirtschaftszweig. Exporte sind für Österreich neben dem Tourismus extrem wichtig für die Volkswirtschaft. Wenn jetzt hier Störfeuer eintreten, wenn es Zölle gibt, dann werden die Preise steigen, dann wird die Inflation steigen, dann kann das natürlich im Rückschluss für die österreichische Industrie nicht günstig sein, logischerweise. Das ist genauso, wie wenn es Schwierigkeiten im Binnenmarkt der Europäischen Union gibt. Das kann für ein so exportorientiertes und wohlhabendes Land für Österreich natürlich nicht gut sein. Das heißt, Österreich muss jedes Interesse haben, dass diese Handelsströme, die offenen Grenzen, der Markt funktioniert. Aber was für Österreich im Kleinen gilt, das gilt natürlich umso mehr für Europa, für die Europäische Union. Ich habe das ja schon erwähnt, die Handelsbeziehungen sind extrem verflochten. Unglaublich große Summen sind da im Spiel. Und dann muss man dazu sagen, aber Zölle in der Höhe von 20% zum Beispiel auf alle Produkte, wie Trump das angekündigt hat, das trifft ja nicht nur die Europäer, das trifft auch die USA selbst. Es würde natürlich in den USA selbst auch die Inflation anheizen. Also Trump muss da sehr vorsichtig sein. Wir haben da auch schon Erfahrungen aus seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021. Da hat er ja Zölle eingeführt auf Stahl und Aluminium. Nach langen Verhandlungen wurde das dann auch wieder teilweise zurückgenommen und der Joe Biden nebenbei bemerkt auch zum Teil fortgeführt. Aber das ist ein sehr heikles Terrain und das ist genau der Punkt, was ich vorher schon erwähnt habe. Das ist der Punkt, wo die Europäer ansetzen können zu pragmatischen Lösungen, wo sie sozusagen die Amerikaner an den Verhandlungstisch bringen. Was könnte im Gegenzug eine Verhandlungsmasse sein? Das ist eindeutig Energie. Die große Schwäche der Europäer ist die Energieerzeugung. Wir wollen ja und müssen das russische Gas reduzieren. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen Flüssiggas importieren. Ja, das passiert aus der Golfregion, Katar, aus Norwegen und zu einem sehr großen Teil, fast ein Drittel, aus den USA. Und Trump hat ja angekündigt, dass er die Produktion von fossilen Brennstoffen ankurbeln wird. Dazu gehört auch LNG-Gas. Und hier könnten zum Beispiel die Europäer sagen, okay, wir sind bereit, unsere Importe von Energie, von LNG-Gas aus den USA deutlich anzuheben. Im Gegenzug, wenn man sich eben bei anderen Produkten einigt, dass man die nicht mit hohen Zöllen belegt. Also das sind so ein konkretes Beispiel und das könnten wir jetzt für viele andere Bereiche noch ausweiten, wo wir in den nächsten Monaten, um nicht zu sagen Jahren, wahrscheinlich noch sehr viel hören werden.
Tom, Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, wir erleben in Europa, dass immer mehr populistische, russlandfreundliche Parteien Macht gewinnen. Und auf der anderen Seite steht jetzt für die nächsten Jahre Donald Trump, der die USA zu einem unsicheren Partner macht und auch die europäische Gemeinschaft in ihrer Geschlossenheit eher kritisch sieht oder für ihn problematisch. Wie muss denn Europa damit umgehen?
Allein die Fragestellung legt eigentlich die Antwort nahe. Ein Europa, das so eingeklemmt ist in einer neuen globalen Konstellation, die sich ergeben hat. Es hat die Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrer Rede im Parlament das auch aufgegriffen, indem sie gesagt hat, es findet hier ein neuer strategischer Machtkampf statt in der Welt. Die Mächte vertreten ihre Interessen und machen sich damit keine Freunde. Und Europa muss dabei schlicht und einfach gesagt seinen eigenen Weg, seine Position finden. Das ist die ganz große Herausforderung. Kurioserweise muss man dazu ja fast sagen, aus der Vogelperspektive gewinnen trotzdem rechte und nationalistische Kräfte in Europa immer mehr am Boden, weil die versprechen, dass man eigentlich durch den Rückzug ins Kleine, in die Festung, Österreich heißt es in Österreich bei der FPÖ, als wäre das die Lösung. Die andere Lösung ist, dass die Europäer erkennen, nein, wir können nicht sozusagen uns noch mehr verkleinern und schwächer machen. Wir müssen zusammenstehen, damit wir eben gegen die USA, gegen Russland und China überhaupt irgendeine Chance haben in der künftigen Welt. Indien müsste ich noch dazu nehmen, wird das bevölkerungsreichste Land der Welt sein in einigen Jahren und auch wirtschaftlich extrem stark. Und das ist, glaube ich, der Scheideweg, an dem Europa sich im Moment befindet. Darauf muss eine Antwort gefunden werden. Diese Diskussion gibt es ja nicht nur in Österreich, auf das möchte ich auch extra hinweisen. Wie schon gesagt, ich bin sehr viel in Europa unterwegs, gerade in Straßburg. Wir haben in 4 Wochen Wahlen in Deutschland. Da gibt es eine sehr ähnliche Diskussion. Und vielleicht zum Abschluss noch, was in Davos vor wenigen Stunden passiert ist. Dort ist der deutsche Kanzlerkandidat Friedrich Merz aufgetreten. Er hat ja gute Chancen, der nächste deutsche Bundeskanzler zu werden. Er wurde gefragt, was er denn von diesem österreichischen Modell einer Regierung ÖVP, FPÖ halten würde, die gerade verhandelt wird. Er hat darauf geantwortet, das sei ein Desaster. Es sei von der ÖVP versucht worden, die FPÖ in vergangenen Regierungen einzubinden, sie quasi zu domestizieren, sie zu seriösen Partnern zu machen und das sei komplett gescheitert. Und er hat dazu gesagt, das wird in Deutschland unter ihm, wenn er Bundeskanzler wird, mit Sicherheit nicht passieren. Also Merz hat sozusagen das Gegenbild entworfen, nämlich Deutschland als fester Anker innerhalb der Europäischen Union, nicht radikal, kooperativ. Er will das gemeinsame Europa stärken, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch, was Investitionen betrifft, was die Klimapolitik betrifft. Das ist, glaube ich, im Moment als Abschluss die Situation, in der wir alle stehen, mit dem neuen amerikanischen Präsidenten. Hier ist kein Freund Europas Präsident geworden, wie das vor 4 Jahren mit Joe Biden noch der Fall war. Hier ist nun das Gegenmodell Wirklichkeit geworden. Und wir werden in den nächsten Monaten sehen, wie und ob wir Europäer damit umgehen können.
Ich glaube, da muss ich gar nichts mehr hinzufügen am Ende. Vielen Dank, Thomas Mayer, für das spannende Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Was die neuesten Entwicklungen in den USA sind, dazu gibt es gleich noch einen kurzen Überblick. Wenn Ihnen diese Folge Thema des Tages aber jetzt schon gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast am besten, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Und wenn Sie kritische Berichterstattung und unabhängigen Qualitätsjournalismus gerne unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo oder als Standard-Unterstützerin und Unterstützer ab einem kleinen Beitrag. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Und was Sie heute sonst noch wissen sollten. Erstens, Donald Trump kippt die von Joe Biden aufgestellten Richtlinien für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Gleich 100 Milliarden Dollar sollen für ein KI-Projekt namens Stargate bereitgestellt werden. In Hinblick auf ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg schließt Trump nicht aus, Sanktionen gegen Russland zu erlassen, sollte Putin nicht zu Verhandlungen bereit sein. Und in Bezug auf die Migrationspolitik dürfen Beamte der US-Einwanderungsbehörde künftig auch Personen ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Kirchen, Schulen und Krankenhäusern aufgreifen. Bei einem Gottesdienst in der National Cathedral in Washington reagierte eine Geistliche darauf direkt mit Kritik an dem anwesenden Donald Trump. Marian Edgar Butt heißt die Frau. Sie meinte, die große Mehrheit der Einwanderer sei nicht kriminell. Sie zahlten Steuern und seien gute Nachbarn. Zweitens, bei einem Hotelbrand in einem türkischen Skigebiet in der Nacht auf Dienstag sind 76 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer im Nordwesten der Türkei hatte die Gäste in der Nacht überrascht. Betroffene berichten, dass sie wegen der starken Rauchentwicklung Türen und Feuertreppen nicht finden konnten. Die Brandursache war zunächst unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Rundfunkbehörde in der Türkei verhängte mittlerweile eine Nachrichtensperre. Lokale Medien müssen sich deshalb an öffentliche Verlautbarungen halten. Und drittens, vom Kinderstar zur Pop-Ikone bis zum von Paparazzi ausgeschlachteten Niedergang. Die Karriere von Britney Spears ist wohl jedem mehr oder weniger bekannt. Eine neue Dokumentation zeigt nun, wie die mediale Öffentlichkeit einen Menschen zugrunde richten kann. Britney ohne Filter heißt die rund einstündige Produktion, zu sehen in der Arte Mediathek. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at. Und wer noch gern einen weiteren Podcast hören möchte, es gibt eine neue Folge Rätsel der Wissenschaft. Darin fragen unsere Kolleginnen, warum wir uns eigentlich vor Chemie fürchten. Alle Standard-Podcasts finden Sie natürlich auf Ihren jeweiligen Podcast-Plattformen und auf derstandard.at. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns aber auch immer über Likes oder nette Kommentare auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.